Das gibt's in keiner Religion. Wenn man den Islam ansieht, diese Zusagen gibt es nicht. Wenn wir den Hinduismus ansehen, den Buddhismus, ich habe in Afrika verschiedene Religionen und Götzen kennengelernt, die konnten diese Zusagen nicht geben. Wir haben die beste Botschaft der Welt und die muss verkündigt werden. Leider ist in Deutschland diese Verkündigung zurückgegangen. Viele Menschen wissen nichts mehr davon. Viele wissen mit dem Karfreitag nichts anzufangen. Die sagen, ja, was ist Karfreitag? Ein freier Tag. Da braucht man nicht arbeiten zu gehen. Das ist das Positive, aber das andere interessiert nicht. Aber ich glaube, das ist der wichtigste Tag überhaupt. Gerne feiert man Weihnachten. Und es hat ja Umfragen gegeben in der letzten Zeit, welche Feiertage, wenn sie christlich sind, sind noch die schönsten. Da wurde Weihnachten zuerst genannt. Warum? Da gibt es Geschenke und da kann man ein Familienfest draus machen. Aber sonst, und Ostern, naja, beim einigen auch noch. Aber das Erste war Weihnachten. Nun, für uns ist Karfreitag sehr, sehr wichtig. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann hätten wir keine Erlösung. Und deswegen kam er in diese Welt, um uns zu erlösen. Und wir finden das in der Bibel. Ich will heute nun einige Stellen aus der Bibel nehmen, um zu zeigen, wie wichtig eben Gottes Liebe ist und wie sich Gott erniedrigt hat. Jesus wird ja auch schon mal als ein Löwe dargestellt in der Bibel, der Löwe aus Juda. Aber vielmehr als ein Lamm. Ein Lamm, das sich nicht wehren kann. Ein Lamm, das leiden muss. Ein Lamm, das geschlachtet wurde. Wie viele Lämmer wurden geschlachtet in meiner Kindheit auch? Das war für mich schrecklich. Diese schönen Tierchen, wenn sie da einfach abgestochen wurden. Und so kam Jesus in die Welt, um ein Lamm zu werden. Und das Lamm ist im Alten Testament schon eine sehr, sehr wichtige Sache. Wir finden das zum Beispiel im Alten Testament, da wo Israel in Ägypten war. Und jetzt sollten sie aus Ägypten herausgeführt werden. Aber Pharao wollte sie nicht ziehen lassen. Und da musste Gott Wunder tun, schreckliche Wunder, die über Ägypten kamen. Und die letzte Sache sollte die sein. Jeder in Ägypten sollte sterben, wenn er ein Erstgeborener war, bei Mensch und Vieh. Und nun sehen wir, dass es eine Ausnahme gab für Israel. Nämlich sie mussten ein Lamm nehmen, ein Jahr alt, männlich. Es musste geschlachtet werden. Geschächtet heißt es. Und schächten bedeutet, dass diese Tiere gestochen wurden und der Hals wurde aufgeschnitten und dann wurde das Tier ausgeblutet, total. Das Blut wurde nicht verwendet, es musste ausgegossen werden. Und so sehen wir, wie Gott sagt, in jeder Familie sollte ein Lamm geschlachtet werden. Wie ich es gerade gesagt habe, ein Jahr alt und männlich. Und was sollte mit dem Blut geschehen? Es musste über die Tür, an die Türpfosten gestrichen werden und an die Oberschwelle. Und alles schön gestrichen werden. Warum denn eigentlich? Und wir finden es in der Bibel. Der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird den Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, um euch zu schlagen. Also der Erstgeborene durfte nicht getötet werden, wenn die Oberschwelle und die Türpfosten mit Blut bestrichen waren. Das war das Zeichen. Und so finden wir das dann im Neuen Testament, wie das Blut des Herrn Jesus Christus das Zeichen dafür ist, dass wer Jesus annimmt, errettet ist und nun vom Teufel nicht mehr belästigt werden, schon, aber nicht mehr in Anspruch genommen werden kann. Diese Leute sind Gottes Kinder. Sie sind bewahrt vor dem Teufel. Und Jesus Christus hält seine Hand über sie. Um Mitternacht war es für die Ägypter furchtbar, denn ihre Söhne, selbst der Sohn des Pharao, musste getötet werden. Und es gab ein Geschrei im ganzen Land. Das war das Gericht Gottes. Und das ist eben so, was nun im Neuen Testament übertragen wird. Nämlich, wer Jesus Christus hat, der muss das Gericht Gottes nicht mehr fürchten. Denn Jesus, der das Lamm Gottes ist, hat eine Erlösung vollbracht. Nicht nur zum Teil getan, sondern vollbracht. Es muss nicht mehr eine Messe gelesen werden, ein unblutiges Opfer gebracht werden. Es muss nicht noch eine Leistung vollbracht werden, damit unsere Sünden endlich vergeben werden. Sondern es ist vollbracht. Der Schächer am Kreuz, er nahm Jesus an. Er konnte keine Leistung vollbringen. Er nahm Jesus an und Jesus sagte, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Die Erlösung für ihn war vollbracht. Und das dürfen wir heute glauben. Die Erlösung für uns, die wir an den Herrn Jesus glauben, ist vollbracht. Es muss nichts hinzugetan werden. Was hinzugetan werden muss, ist Gehorsam. Nicht um erlöst zu werden, sondern um die Erlösung zu zeigen. Dass wir Gottes Kinder sind, dass wir verändert sind, dass wir eine neue Kraft haben, dass wir einen neuen Geist haben. Das muss deutlich werden. Und da muss man sich anstrengen, sondern wer offen ist und nach dem Wort Gottes lebt, der bekommt auch die Kraft dazu, ein neuer Mensch zu sein. Aber hier war nun in Ägypten schon die Vorschattung dafür da, was einmal durch Jesus geschehen sollte. Er sollte sein Blut, sein Leben für uns dahingeben. Dann sehen wir weiter in dem Buch Jesaja, Kapitel 53. Eine klassische Stelle, die dann später auch einmal der Kämmerer aus dem Morgenland las auf seiner Heimfahrt. Nämlich da die Stelle, wo Jesus stirbt, wo es prophetisch dargelegt wird. Und dann heißt es dann am Schluss dann, nämlich wie ein Lamm leidet er. Er wird geschlachtet. Und er fragt, wer ist das eigentlich, der da leidet? Spricht der Prophet von sich selber oder spricht er von jemand anders? Und in dem Moment war nun Philippus an der Stelle. Gott hat ihn hingeschickt. Und er konnte ihm das erklären. Verstehst du auch, was du liest? Nein, ich verstehe es nicht. Dann will ich dir das erklären. Und er sagte, dann steig auf. Und während der Predigt hat er dann sich bekehrt, Jesus angenommen. Ich habe das manchmal erlebt in meinem Auto. Früher standen die Studenten hauptsächlich am Autobahn, wollten gerne mitgenommen werden. Heute stehen sie nicht mehr da. Wir haben bessere Autos als wir. Und die Damen, ich musste sie oft mitnehmen. Ich weiß auf einmal ein junges Pärchen, die kommen vom Urlaub zurück und standen da, winkten und ich nahm sie mit. Ich setzte sie rein ins Auto, fragte sie aus. Dann habe ich manchmal meine Bemerkung gemacht, manchmal etwas Spaßiges. Und wo kommt ihr her und was habt ihr erlebt und so weiter. Und dann schließlich fragten sie, ja, was sind Sie eigentlich von Beruf? Ja, sage ich, nun ratet mal. Ja, sind Sie Kaufmann, Vertreter? Ja, sage ich, Vertreter, aber von welcher Sache? Und als ich das dann sagte, was ich bin, da sagten, hätten wir nicht gedacht, Sie sind ja ein ganz normaler Mensch. Ja. Ja. Und so konnte man manchen dann zu Jesus führen. Ich habe manche extra von der Autobahn runtergefahren zu einem Hauptbahnhof, damit sie weiterfahren könnten. Und dabei habe ich immer evangelisiert. Ja. Und ich denke, das sollten wir tun. Mit Menschen über Jesus sprechen, auch Karfreitag. Warum es einen Karfreitag gibt, der Leidenstag für unseren Herrn Jesus Christus. Das ist ein wichtiger Tag. Ja. Und nun hier im Alten Testament noch eben, dieses, was vom Propheten vorausgesagt wird, nämlich, er wird leiden, er wird sterben, wie ein Lamm. Da kommt das Wort auch wieder vor. Und dann sehen wir im Neuen Testament, und das haben wir gehört von Thorsten, wie er es gelesen hat, zweimal kommt es vor im Erst in Johannes 1, Vers 29 und in Vers 35. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Siehe, das heißt, jetzt passt mal genau auf, jetzt merkt euch das, der da hier nicht weit von uns steht, so sagte Johannes der Täufer, das ist Gottes Lamm. Und da kommt er vom Alten Testament her, gerade diese beiden Stellen, die ich genannt habe, die gebraucht er da. Er hat sicherlich mehr gesagt, als jetzt in der Bibel steht. Aber das Lamm Gottes, was soll es bezwecken? Was soll es tun? Es soll zur Erlösung da sein. Ein Mensch also soll Gottes Lamm sein, soll die Erlösung vollbringen. Und er wies hin auf Jesus von Nazareth. Dann sehen wir weiter, dass sich die Worte Jesu und die Worte des Alten Testamentes erfüllten. In Johannes 19, Vers 36 und 37, da erfüllt sich einmal, nämlich, dass sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Die Juden nämlich, das Volk der Juden. In Zacharia 12, Vers 10. Einmal kommen sie als Volk auch zum Glauben. Jetzt kommen einzelne Juden zum Glauben. Ich kenne eine ganze Reihe, habe mit vielen auch gesprochen in Israel. Ich habe ja fast 40 Israel-Reisen gemacht und geleitet und immer wieder mit Menschen gesprochen. Da waren Lehrer dabei, die in meiner Gruppe waren, von Israel her, und konnte ihnen das Evangelium von Jesus sagen. Aber sie werden einmal als Volk auch zum Glauben kommen. Und alles das, was jetzt in Israel geschieht, dieses ganze Durcheinander, alles das soll dazu dienen, dass die Juden aufmerksam werden, weil sie selber nicht ganz zurechtkommen, aus eigener Kraft, was sie immer wollten. Sondern sie müssen zu Gott schreien. Viele sind Atheisten. Sie müssen es lernen, an Gott zu glauben. Und schließlich an den Herrn Jesus Christus, der das Lamm Gottes ist. Aber das wird sein. Sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Aber dann auch das andere, was wir im Alten Testament finden, nämlich da, wo das Lamm geschlachtet wurde und das Blut an die Türpfosten gestrichen wurde. Es musste ja gegessen werden, und zwar ganz. Von Jesus darf man nicht nur einen Teil nehmen und sagen, ja, er hat die Bergpredigt gebracht, die nehme ich an. Nein, wir müssen alles annehmen, ein ganzes Erlösungswerk, und ihn ausleben. Das heißt, ihn essen, ganz annehmen und essen. Aber was durfte beim Essen nicht geschehen? Es sollte kein Bein zerbrochen werden. Es durfte nicht sein. Und warum kommt das da gerade vor? Nämlich im Neuen Testament, als Jesus stirbt, ja, als er am Kreuz hängt, geht man hin und schaut, ob diese Leute, die drei, nun schon gestorben sind. Links und rechts die Verbrecher, die waren noch nicht gestorben. Die lebten noch, und von denen wurden mit Keulen die Beine zerschlagen, die Knochen wurden zerbrochen. Aber als man zu Jesus kam, er war schon tot. Er war normal gestorben. Warum hat man den anderen die Beine zerbrochen? Damit sie sich nicht mehr stützen konnten. Da war unten ein Holz, worauf sie sich noch stützen konnten. Damit sie zusammensacken und die Lunge abgedrückt wird und dass sie ersticken. Bei Jesus war das nicht der Fall. Er war schon tot. Hier erfüllte sich das aus dem Alten Testament. Er, das Lamm Gottes, ihm sollte nicht die Beine zerbrochen werden. Übrigens am Kreuz, wer stirbt dort? Man dachte, das ist ein Verbrecher. Besonders die frommen Juden hassten ihn ja wie die Pest, weil er ein Konkurrent war. Und die Römer verachteten ihn. Wer ist der schon? Aber Pilatus ließ einen Spruch über das Kreuz schreiben. Und zwar in drei Sprachen. Nämlich Jesus Christus, Jesus der König der Juden, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und zwar in drei Sprachen. Wir kennen ja die Abkürzung Inri, was über dem Kreuz steht. Das ist die Abkürzung und die Anfangsbuchstaben in dem Lateinischen, nämlich Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Das heißt Inri. Ist die Inri. Aber der Herr Jesus wurde als Gott bezeichnet. Und das finden wir gerade in der hebräischen Sprache. Jeshua, Hanotzri, Wümmelich, Hajoim. Das sind die Anfangsbuchstaben. Und wenn man sie hintereinander liest, liest man Yahweh. Habt ihr das schon mal gehört? Yahweh, Jeshua, Hanotzri, von Nazareth, Wümmelich, der König und der Juden. Yahweh stirbt hier, der Sohn Gottes stirbt hier am Kreuz. Das ist für uns auch wichtig. Und wir lesen nun im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem Leiden und einem eitlen und von der Väter überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler. Im Alten Testament mussten Lämmer ohne Fehler geschlachtet werden, auch im Tempel später. Jesus war dieses Lamm. Der erste Adam. Adam kam in Sünde, fiel in Sünde und musste das Paradies verlassen und brauchte eine Erlösung. Jesus Christus war der zweite oder der letzte Adam, der vollkommen war. Er kam vollkommen vom Himmel und er blieb vollkommen. Wer kann mich einer Sünde zeihen, sagte er. Nein, er hatte keine Sünde getan. Und nun stirbt er doch, nicht wegen seiner Sünde, wegen meiner Sünde, wegen unserer Sünde. Die hat er auf sich genommen. Er trug sie freiwillig. Deshalb kam er vom Himmel, um ein Lamm Gottes zu sein. In 1. Korinther 5, Vers 7 heißt es, denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Er ist das wahre Passahlamm, das kommen sollte. Dann in Hebräer 9, Vers 12. Christus ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung eben erworben. Das ist ein wunderbarer Vers. Erstens, Christus ist nicht durch Böcke, Blut und eben Rinderblut und so weiter in das Heiligtum Gottes eingegangen und hat gesagt, Vater, ich bringe dir ja Blut. Nein, er hat sein eigenes Blut gebracht. Sein eigenes schuldloses Blut. Und weiter, ein für alle Mal. Das kommt einige Mal, besonders eben im Hebräerbrief vor. Ein für alle Mal. Es muss nicht wiederholt werden. Auch nicht auf einem Altar, jetzt in einer Messe oder irgendwo. Das ist Unsinn. Sondern es ist geschehen und es genügt. Und das darf man in Anspruch nehmen. Und weiter, er hat eine ewige Erlösung erworben. Ewig ist sie. Nicht zeitgemäß, nur für eine bestimmte Zeit, sondern eben für immer. Wenn wir die anderen Religionen ansehen, dann sehen wir, dass es eigentlich keine Erlösung gibt. Viele eifern ja heute dem Hinduismus nach. Und man denkt eben, ach, das Karma ist ja gut. Ich will mit dem Christentum nichts zu tun haben. Ich werde als ein Mensch wiederkommen oder als ein anderes Wesen auf diese Welt. Und dann werde ich dann erlöst werden. Selbst der Dalai Lama wusste nicht, der ja nun sich einen Gott nennt und im Hinduismus nun eine führende Persönlichkeit ist. Er sagt, ich weiß nicht, vielleicht komme ich als eine Maus auf die Welt. Er wusste es nicht. Und wenn es so wäre, wo ist da Erlösung? In jedem Leben würden sie wieder sündigen, immer wieder sündigen und müssten wieder auf eine neue Zeitperiode hoffen. Das Karma vergisst nie. Nicht? Das ist ja ein Karma. Ich muss mich selbst erlösen. Ich muss das alles abwirtschaften durch mein Leben, das ich nun wieder empfange in dieser Lehre. Und das ist erbärmlich. Wir haben eine vollkommene Erlösung, eine ewige Erlösung. Und die darf jeder von uns in Anspruch nehmen. Und wenn er noch so tief in Sünde hineingeraten ist. Aber nun weiter. Das Lamm und der Heilige Geist. Woher kommt der Heilige Geist? Er kommt von Gott. Gott sendet ihn. Ich will den Vater bitten, dass er euch den Heiligen Geist sendet. Aber der Jesus selber sendet auch den Heiligen Geist. Wir lesen in Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Das hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Was bedeutet das? Inmitten des Thrones, nicht irgendwo an der Seite, sondern in der Mitte. Er ist ein Mittelpunkt. Jesus ist Mittelpunkt. Viele vergessen das. Viele beten oft nur zu Gott und wenn, zu Jesus so mal nebenbei. Nein, Jesus ist auch Gott. Er gehört zur Dreieinigkeit. Und er ist auf der Mitte des Thrones. Deshalb gehört ihm auch die Anbetung. Und das sollten wir wirklich tun. Und nun sehen wir, dass in der Ewigkeit das nicht vergessen ist, was am Karfreitag geschah. Nämlich, er starb für uns. Er ist das Lamm. Er wird als Lamm gesehen. In Ewigkeit wird man daran denken. Das werden wir nie vergessen, was Jesus für uns getan hat. Und was hat das Lamm? Er hat sieben Hörner und sieben Augen. Hörner bedeuten Macht. Und hier ist es die Allmacht. Und die Zahl sieben ist die Vollkommenheit, die vollkommene Allmacht Gottes. Und durch Jesus wurde ja auch die Welt gemacht. Das sehen wir doch. Im Neuen Testament wird es besonders beschrieben. Im Kolosserbrief sehen wir das. Wir sehen es im Hebräerbrief. Wer Jesus wirklich ist, der ist ja nicht erst gekommen vor 2000 Jahren auf diese Welt. Er war schon immer da. Durch ihn ist die Welt gemacht worden, heißt es. Und hier nun wird er dargestellt als ein Lamm mit sieben Hörnern. Das heißt, die Vollmacht Gottes hat er. So wie der Vater, so auch der Sohn. Und dann sieben Augen. Das Auge sieht alles. Er sieht alles. Ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Weltende. Er ist überall. Er sieht alles. Er ist also Gott. Hier wird er als Gott dargestellt und als der Leidende, der auf die Erde kam und Mensch wurde. In Ewigkeit. Ja, und dann sehen wir weiter, dass er den Heiligen Geist hat. Nämlich der Geist Christi. Dann weiter. Die Anbetung des Lammes vom Herrn Jesus. Wir sehen das in der Offenbarung, Kapitel 5. Und wir lesen das von Vers 8 an. Da heißt es, und als er das Buch nahm, fielen die vier ältesten Wesen nieder und die 24 Ältesten. Vor dem Lamm fielen sie nieder. Und jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das sind die Gebete der Gläubigen. Deine Gebete, meine Gebete werden hier dargereicht. Und nun weiter. Und nun singen sie ein großes neues Lied. Du bist würdig, das Buch aufzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu unserem Königtum und zu Priestern gemacht. Das ist das Wunderbare. Ich konnte ja nun durch die Welt reisen, um Evangelisationen zu halten. Ich habe in Urwald sogar gepredigt, bei den Indianern. Ich war bei den Schwarzen in Afrika und durfte ihnen das Evangelium sagen. Und es sind Menschen gläubig geworden, Häuptlinge sogar. Das ist ein ganz großes Geschenk. Und die werden einmal alle da sein. Und sie werden sich alle verstehen. Sie werden sich alle lieben. Warum? Weil Christus sie geliebt hat. Wunderbar. Und dann in Vers 11 und 12 lesen wir weiter. Vers Kapitel 5. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre, Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sehen, hier wird Jesus als das Lamm angebetet. Aber dann sehen wir auch, was das Lamm für eine Macht hat. Gerade in der Endzeit und besonders eben in der großen Trübsalzeit. Wir sehen das in Kapitel 6. Niemand im Himmel konnte dieses Gerichtsbuch öffnen. Nur einer war würdig. Jesus als das Lamm Gottes. Und nun tut er es in Kapitel 6 und öffnet das erste Siegelgericht. Dann folgt das Posaunengericht, dann folgt das Zornesschalgericht. Drei Gerichtsperioden, die in der großen Trübsal kommen. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu dann schon entrückt ist, denn hier geht es besonders um den Antichristen, auch um das jüdische Volk, die dann zum Glauben kommen müssen. Vorher allerdings gibt es auch Trübsal, auch heute schon. Aber die eigentliche Trübsal dauert 3,5 Jahre. Weil der Antichrist 7 Jahre regiert. In den ersten 3,5 Jahren wird der Antichrist ziemlich zahm sein. Er wird den Juden gestatten, einen Tempel zu bauen. Aber dann wird er in der Mitte seiner Zeit diesen Tempel schänden. Er wird sein Bild reinsetzen. Er lässt sich anbeten. Und er verfolgt die, die wirklich gläubig sind. Und dann kommen viele, viele zum Glauben. Wir sehen das in der Bibel, in der Offenbarung 9, wie dann die Seelen vor dem Thron Gottes schon sind. Und sie betteln und beten zu Gott, wann wirst du unser Blut rächen? Und dann sagt er, ihr müsst noch ein bisschen warten, da müssen noch mehr sterben, bis die Zahl voll ist, die ich gedacht habe. Und dann wird das Ende sein, dann wird der Antichrist gestraft werden. Aber wir sehen hier, es geht um das Lamm Gottes, das die Strafgerichte ausführen wird oder inszeniert. Dann sehen wir weiter in Kapitel 7 und in Vers 14 auch. Das Lamm und die 144.000. Wer sind die 144.000? Sagen die Zeugen Jehovas. Sie seien das. Stimmt aber nicht. Nämlich, es sind Juden. Sie werden nach den Stämmen sogar bezeichnet. 144, ob es genau 144.000 sind oder ob es eine Vollzahl bedeutet, die Gott sich gesetzt hat, wollen wir uns nicht darum streiten. Eines ist klar, die Juden kommen am Schluss auch noch zum Glauben an Jesus Christus. Dann weiter, das Lamm und die unzählbare Schar, Kapitel 7 auch. Wir sehen, wie Jesus diese ganz besonders auch liebt und wie sie bei ihm in der Herrlichkeit sind, das können wir lesen, Kapitel 7, von Vers 1 an. Wer sich das aufschreiben will, ja. Nach diesem sah ich vier Engel an den vier Ecken der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest. Und so weiter. Und dann heißt es, sie sollen, die Engel sollen die Gerichte noch nicht über die Erde bringen, bis nämlich die alle versiegelt worden sind, nämlich die aus Israel. Sie sollen mit einem Zeichen versehen werden, dass ihnen nicht das Böse geschieht, dass sie bewahrt werden. Ja, aber das Land und die unzählbare Schar, da lesen wir in Vers 10, sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und Engel standen, alle Engel standen um den Thron und die Ältesten und um die lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron nieder auf ihre Angesichter und beteten Gott an. Auch hier wieder die Anbetung des Lammes und des Vaters. Das Heil ist bei dem. Das wird nie vergessen werden. Und schließlich das Lamm Gottes und das neue Jerusalem auch. Wir denken, dass auch der Teufel schließlich überwunden wird durch des Lammes Blut. Das will ich noch hinzufügen, nämlich der Sieg über den Teufel und das Blut des Lammes Jesu. Offenbarung 12, Vers 11. Da heißt es dann, sie haben ihn, nämlich den Teufel, überwunden durch das Blut des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Das Blut des Lammes überwindet die Sünde und überwindet den Teufel und die Macht des Teufels. Und wenn du gequält wirst, geplagt wirst, angegriffen wirst, flieh zu Jesus. Er überwindet den Teufel. Drei Dinge werden uns hier gesagt in diesem Vers. Eben, sie haben den Teufel überwunden wegen des Lammes Blut, weil sie erlöst sind, weil sie erkauft sind, weil sie Jesus gehören. Zweitens, weil sie sich zu Jesus bekennen. Das ist das Zweite. Man muss sich zu Jesus bekennen. Und dann flieht der Teufel. Und drittens, wegen dessen, dass man die Welt nicht liebt. Das heißt, sich nicht der Welt anpasst, dem Denken und dem ganzen Tun dieser Welt, Gottloses. Man muss sich davon freihalten. Man muss dem Jesus folgen. Das gehört mit dazu. Viele werden vom Teufel angegriffen, weil sie sich der Welt auch anpassen. Und deshalb habe ich es in der Seelsorge immer wieder erfahren. Menschen, die sich bewusst auf die Seite Jesu stellten, natürliche Menschen waren, aber nicht mit der Welt paktierten, mit dem, was böse ist in der Welt. Die hatten Sieg über den Teufel. Schließlich, es gibt das Lebensbuch des Lammes. Auch das. Und es ist wichtig, dass wir darin stehen. Es gibt kein Lebensbuch von glorreichen Taten, die wir gemacht haben. Es gibt kein Lebensbuch, wo wir Leistungen vollbringen sollen, damit wir errettet werden. Sondern wir müssen im Buch des Lebens stehen. Wer steht im Buch des Lebens? Wer? Es sind diejenigen, die Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben. Und das kommt im Neuen Testament einige Male vor, auch im Alten Testament. Aber ich lese einmal Offenbarung 21, Vers 27. Und alles Unreine wird nicht hineinkommen in den Himmel, noch derjenige, der Gräuel oder Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buche des Lebens, des Lammes. Also, man muss im Buch des Lebens stehen. Jetzt gibt es Leute, die stellen sich Jesus ja so als süßlich und so zahm vor. Nicht? Er kann doch nichts Böses tun, er kann doch nicht strafen, das gibt's doch nicht. Doch, doch. Wir lesen das in der Bibel, nämlich der Zorn des Lammes. Und weil er in Kapitel 6 schon die Siegelgerichte eröffnet, dann die anderen Gerichte alle folgen, ist er derjenige, der sie auslöst. Er ist Gott und deshalb kann er auch zornig sein. Auch in der Offenbarung 14 wird davon gesprochen. Und was wird sein mit denen, die verloren gehen? Wie werden die leiden? Lesen wir einmal Offenbarung 14, Vers 10. Da heißt es, so wird auch er trinken von dem Wein des Zornes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist und wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das heißt, Jesus quält sie so nicht, sondern sie werden das sehen, was sie versäumt haben. Menschen, die das heilig angenommen haben, werden wie der reiche Mann, den Jesus die Geschichte erzählt, oder arme Lazarus, werden von Ferne den Armen sehen im Schoße Abrahams. Und hier auch, sie werden leiden, werden sehen, wen sie versäumt haben und werden es nicht wieder gut machen können. Das ist Hölle. Und das hat mit dem Lamm zu tun. Und schließlich noch die Braut des Lammes. Und dazu gehören alle die, die Jesus angenommen haben, zur Braut des Lammes. Und wo wohnt diese Braut des Lammes? Nun, im himmlischen Jerusalem, Offenbarung 21. Und dann gibt es vorher eine Hochzeit des Lammes. Die wird gefeiert in der Herrlichkeit. Wie sie gefeiert wird, das wird nicht genau beschrieben. Aber es wird eine Zusammenkunft geben, ein Einswerden in der Ewigkeit mit dem Herrn Jesus Christus. Wohl dem, der bei der Hochzeit des Lammes dabei ist. Und dann im neuen Jerusalem. Und schließlich ist dann noch etwas da, nämlich ein Gebäude. Die Namen der Apostel des Lammes. Wo stehen die? Auf den Grundfesten, auf den Grundsteinen des neuen Jerusalem. Da sind nicht die 12 Steine, die 12 Stämme, die sind oben drüber. Aber unten drunter, das Fundament, ist das Neue Testament. Nämlich, das sind die, die nun die Steine sind. Die Namen der Apostel des Lammes. Und Jesus selber ist dann in der neuen Welt das Licht der neuen Welt. Ihre Lampe ist das Lamm. Immer wieder das Lamm. Und deshalb wollen wir uns an den Herrn Jesus halten, der für uns heute noch da ist und der uns reinigt durch sein Blut und der uns bewahrt vor dem Teufel und der uns in die ewige Seligkeit bringt. Dem Herrn sei Ehre. Amen. Und nun, Herr, segne uns und behüte uns. Wir bitten dich, dass du dein Angesicht über uns leuchten lässt und seist uns gnädig. Wir beten dich an. Du bist mit uns. Das hast du uns verheißen. Wir preisen dich dafür. Amen. Gottes Segen.